gegeben hat. Ich habe vorhin ja schon diese Staffelei mit der Vision da gesehen und dachte, oh, unsere Vision hängt schon ganz schön schief da. Wenn die uns mal nicht kippt, und dann passiert's auch noch, und dann dachte ich mir, wow, aber 3 Wochen hat sie doch gehalten, unsere Vision. Wir brennen für Jesus und dann fällt sie zum Kreuz. Mein Predigtthema heute Morgen ist, wir brennen für Jesus die zweite. Jack Kerouac, wie auch immer der Schriftsteller heißt, Kanadien, Kanada geboren, in Amerika ein großer Schriftsteller gewesen in den 60er Jahren. Der hat wohl folgendes Zitat von sich gelassen, und zwar: Denn die einzig wahren Menschen sind für mich die Verrückten, die verrückt danach sind zu leben, verrückt danach zu sprechen, verrückt danach erlöst zu werden und nach allem gleichzeitig gieren. Jene, die niemals gähnen und etwas Alltägliches sagen, sondern brennen, 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 wie fantastisch gelbe Wunderkerzen, die gegen den Sternenhimmel explodieren wie Feuerräder, in deren Mitte man einen blauen Lichtkern zerspringen sieht, so dass jeder "Ah!" ruft. Der Mann ist kein Christ, aber ich fand das Zitat sowas von treffend. Keine Durchschnittsmenschen, sondern Leute, die brennen, brennen, verrückt sind danach, erlöst zu werden, zu sprechen und nach allem gleichzeitig gieren. Wenn man Philipp Lahm im Interview hört, dann sagt dieser Kerl: Wir brennen für den Erfolg. Wir sind, jetzt wird's endlich mal Zeit. Seit 1996 sehnt sich danach die deutsche Mannschaft nicht nur Zweiter, nicht nur Dritter, nicht nur irgendwo Durchschnitt zu sein, sondern die sind heiß und hungrig für den Erfolg, obwohl das ein richtig hoher Preis ist. Wenn ich denke, was ein Fußballspieler, der am Ende der Bundesliga-Zeit einfach in den Urlaub fahren kann, 4 Wochen lang chillige Zeit, anstatt sich in irgendeinem blöden, abgeschirmten Hotel in Danzig mit Trainingseinheiten und Kickerspielen, und habt ihr im Interview gesehen, was für Riesen Kopfhörer die ständig drauf haben. Ich habe mir überlegt, ob die wohl jeder seine individuelle Musik hören oder ob die vom Jogi Löw entsprechende Instruktionen bekommen, die sich reinziehen. Was für ein langweiliges Leben. Nationalspieler, die müssen jetzt bis Donnerstag warten, um ihr nächstes Highlight zu haben. Und dann hoffentlich vielleicht am Sonntag nochmal. Ätzend. Ätzend langweilig. Und trotzdem brennt dieser Philipp Lahm danach, diesen Moment jetzt endlich zu genießen. Was uns doch begeistert, sind die Emotionen, die beim Fußball freigesetzt werden. Wir erleben, wie sich wildfremde Menschen zurufen, zujubeln und in absoluter ausgelassenen Stimmung feiern, Fahnen schwingen und auch durch ihr Anziehen zu erkennen geben, zu welcher Flagge und Nationalität sie gehören. Gut, bei mir stimmt das jetzt nicht so. Ich habe zwar deutsches Fähnchen, aber polnisches Kennzeichen. Da denken die Leute dann, wie macht er das bloß als Pole, so Deutschland verliebt zu sein? Absolut begeistert. Und was für ein Moment. Und ich versuche dann meinen Kindern zu begreiflich zu machen, das kann man euch nicht beschreiben, was ich für ein Gefühl erlebt habe, als ich 1990 mit in dem Autokorso Friedrichshafen rein, dann auf den Adenauerplatz und wie wirklich Tausende von Menschen, also da war ein bisschen mehr los wie an der Michelsbräu, wenn so die Deutschen gewinnen. Und dann zu sagen, hey, das sind schon 22 Jahre her, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, 16 Jahre. Aber diesen Moment dieses Feierns, das ist außergewöhnlich schön. Und das für die größte oder schönste Nebensache der Welt. Manch einer sagt sich vielleicht, was hat das mit uns Christen zu tun? Wir wollen diese Begeisterung gar nicht. Vielleicht sagst du, das mit dem christlichen Glauben ist für mich so eine, nennen wir es mal, Vernunftsbeziehung. Man könnte auch sagen, eine Zweckehe. Ich habe so meine Vorteile raus, muss nicht unbedingt die Hölle fürchten. Ich bin ein gläubiger Mensch, aber mir kommt es sehr entgegen, dass in Deutschland Glauben Privatsache ist. Steht nicht irgendwo in der Bibel, dass wenn ich doch zum Beten, soll ich mich nicht irgendwo an die Ecke stellen und laut rumplappern, sondern mich in mein Kämmerchen zurückziehen? Ist es nicht auch so, dass wir nicht reden, sondern mit unseren Taten für Gott wirksam sein sollen? Aber ich sage zu dir, wenn du in den letzten Monaten oder wenn dich in den letzten Monaten niemand nach deinem Glauben, nach deinem Geheimnis deines Erfolges, nach deines Friedens, nach deiner Gelassenheit, selbst wenn dir Ungerechtigkeit widerfahren worden ist, wenn niemand nachfragt, woher nimmst du die Kraft für den Alltag, dann machen wir irgendwas verkehrt. Dann machen wir was verkehrt und sind nicht die des Salz und Licht, für das Gott uns doch eigentlich berufen möchte, dass er uns zugesprochen hat. Weißt du, was der Teufel dann macht, wenn du eigentlich schon seit Monaten kein Gespräch mehr über deinen Glauben hattest, weil dich niemand gefragt hat, warum du was machst? Der wird dich sonntags wecken und dir auch noch die Schuhe zubinden, damit du einigermaßen rechtzeitig in den Gottesdienst kommst. Wenn der Teufel von dir nichts zu befürchten hat, bist du sein bester Freund. Und er wird dich, so lange du dich nicht ihm durch gefährlich bist, durch dein christliches Leben und du dich an den Traditionen und Gebräuche wie Weihnachten, Ostern erfreust, wird er echt mit dir gehen. Das wird er super finden. Sagen, solange es keine Auswirkungen hat, machen wir alle Traditionen mit. Wir machen das Gemeindeleben mit. Wir spielen Gemeindekaffee und so weiter. Teufel wird immer dabei sein, dich ermutigen, dran erinnern. Ach, denk dran, Co-Probe ist halt auch noch. Harmlose Menschen, und jetzt lehne ich mich mal ganz weit raus. Harmlose Menschen, die sich nur um sich selber drehen, sind dem Teufel mindestens genauso lieb wie Massenmörder, Satanisten und Gewaltverbrecher. Wow, das ist mal ein Ding. Matthäus 12, Vers 30 sagt, wer mich nicht unterstützt, ist gegen mich. Und wer nicht Seite an Seite mit mir arbeitet, arbeitet im Grunde gegen mich. Weiter ab Vers 33, ein Baum erkennt man an seinen Früchten. Ist ein Baum gut, so wird er auch gute Früchte tragen. Ist ein Baum schlecht, so wird er schlechte Früchte tragen. Und ab Vers 35, ein guter Mensch spricht gute Worte aus einem guten Herzen und ein böser Mensch spricht böse Worte aus einem bösen Herzen. Ich sage euch, Vers 36, am Tag des Gerichts müsst ihr euch für jedes böse Wort, das ihr gesagt habt, verantworten. Was ihr heute sagt, entscheidet über euer Schicksal, entweder ihr werdet gerettet oder gerichtet. Wow, das ist so gar nicht der weichgespülte Jesus, den wir so gerne hören, der uns doch irgendwie so dieses Individuelle des Glaubens wertvoll macht und so. Und wir kennen doch auch die Worte, das geknickte Rohr. Das tut Jesus nicht abreißen, den glimmenden doch nicht auslöschen, aber Jesus kennt auch ganz klare Worte. Jesus sagt, wer mich nicht unterstützt, wer nicht Seite an Seite mit mir arbeitet, arbeitet im Grunde gegen mich. Privates, laues Christsein findet Jesus zum Kotzen. Wenn du mir nicht glaubst, Offenbarung 3, Vers 15 und 16 heißt es, ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Aber da du lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Die Bibel ist knallhart immer wieder in diesem Ringen darum, dass Jesus sich danach sehnt, Wo sind die Menschen, die für mich brennen? Ein Baum erkennt man an seinen Früchten. Ein Mensch erkennt man an seinen Früchten. Was ist deine Frucht? Was bringst du hervor? Wofür lebst du? Ich muss gleich für mich sagen, David, was ist deine Frucht? David, was bringst du hervor? Wofür stehst du? Wofür lebst du? Und was ist das Endergebnis, über das dein was über deinem Leben stehen soll? Und die Frage, die sich mir stellt, wieder neu, ist: David, willst du für Jesus zum Kotzen sein oder willst du ihn speisen? Wie wir Jesus speisen können, kommt gleich. Vorher wollen wir uns aber noch ansehen, was Jesus über Fruchtlehre sagt, was Jesus über Fruchtlehre zum Ausdruck bringt. Und da gibt's zwei sehr eindrückliche Stellen in der Bibel. Wir denken immer, Jesus schaut nicht auf Quantität. Das ist völliger Blödsinn. Jesus ist ein sehr erfolgsorientierter Mensch gewesen. Jesus war sehr daran interessiert, dass sich etwas bewegt. In Lukas 13, Vers 6 bis 9, da heißt es, dann erzählt Jesus folgendes Gleichnis. Lukas 13, 6 bis 9. Dann erzählt Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann pflanzte in seinem Garten einen Feigenbaum und kam von Zeit zu Zeit nachzusehen, ob er schon Früchte trug. Aber er wurde jedes Mal enttäuscht. Schließlich sagte er zu seinem Gärtner, ich habe jetzt 3 Jahre gewartet und noch keine einzige Feige gesehen. Fälle den Baum. Er beansprucht nur noch unnötig den Boden. Der Gärtner erwiderte, gib ihm noch 1 Jahr Zeit. Ich werde ihn besonders pflegen und kräftig düngen. Und wenn wir dann im nächsten Jahr Feigen ernten, gut. Wenn nicht, kannst du ihn fällen. Ich weiß, dass, zweites kommt auch noch wegen dem Feigenbaum. Ich weiß, dass manche Theologen hier von dem Feigenbaum als von Israel sprechen. Aber ich denke, dass wir das auch mal für uns ganz persönlich nehmen können. Markus 11, die Verse 12 bis 14 und dann ab 20 bis 22. Markus 11, ich habe heute viele Bibelstellen eingeplant. Als sie am nächsten Morgen, man muss wissen, Jesus ist davor unterwegs gewesen und hat im Tempel die Händler rausgetrieben und war da auch in einer sehr aufgeheizten Situation und sagte, hey, ihr habt aus dem Haus Gottes, aus dem Bethaus habt ihr einen Supermarkt gemacht. Es geht um Feilschen, um Handeln, um Geld. Und dann am nächsten Morgen, als er Bethanien verließ, hatte Jesus Hunger. Von weitem bemerkte er einen Feigenbaum mit vielen Blättern. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Feigen daran waren, aber der Baum trug nur Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit, in der es Feigen gab. Jesus sagte zu dem Baum, nie wieder soll jemand von deinen Früchten essen. Und die Jünger hörten seine Worte. So was aus dem Mund Jesu, das wird man doch gar nicht erwarten, dass er solche Dinge sagt. In Vers 20 lesen wir weiter, als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorüberkamen, den Jesus verflucht hatte, sahen die Jünger, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Petrus erinnerte sich an das, was Jesus am Vortag zu dem Feigenbaum gesagt hat und rief aus, sieh doch, Rabbi, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist vertrocknet. Da sagte Jesus zu den Jüngern, habt den Glauben Gottes. Jesus bemerkt einen Feigenbaum mit vielen Blättern, obwohl es die Jahreszeit nicht war. Manchmal denken wir, ey, in Babenhausen, wo auch immer, vielleicht ist die Zeit ja noch nicht reif, dass bei uns sich was bewegt, dass Menschen zum Glauben kommen. Und doch erwartet Jesus vielleicht Frucht und sagt, wo ist denn die Frucht? Was kommt denn da? Und was Jesus ausspricht, das geschieht, das wissen wir. Und dann seine Ermutigung aber, habt den Glauben Gottes. Seid in der Perspektive, dass Gott was Großartiges tun kann und will. Und natürlich sind doch solche Dinge, solche Bilder für uns ein Wachrütteln. Ich dachte mir so, Mann, was war denn der Job der Propheten im Alten Testament? Die haben meist Gericht gepredigt. Was hat denn das zu bedeuten gehabt? Weil Gott sich gegen sein Volk wenden will? Nein, überhaupt nicht. Weil er Sehnsucht danach hat, dass sich was bei ihnen bewegt, dass sie nichts zwischen ihm, dass nichts zwischen Gott und den Menschen steht, dass sie sich nicht von Trägheit, von Sünde, von Lauheit, von anderen Dingen so stark beeinflussen lassen, um in der Ausrichtung, ja, dass ihr Blick zu Jesus wie benebelt ist. Das möchte Gott auf keinen Fall. Und immer wieder dieser Appell, wach auf, sei klar in dem, was du willst. Was sind deine Prioritäten? Jesus speisen. Johannes 4, die Geschichte, ihr kennt sie, die Frau am Jakobsbrunnen, eine Samariterin, oder eine Frau aus Samaria. Jesus hat mit ihr ein interessantes Gespräch, während die Jünger ins Dorf gingen, um Essen zu kaufen. Und dann ab Vers 31 lesen wir, inzwischen drängten die Jünger Jesus etwas zu essen. Nein, sagte er, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Wer sie ihm wohl gegeben hat, fragten die Jünger einander. Da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und seine Werke vollende. Nochmal, Jesu Nahrung, Jesu Speise ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und seine Werke vollende. Meint etwa, dass erst in 4 Monaten zum Ende des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird? Schaut euch doch um, überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zur Ernte. Der Erntearbeiter erhält guten Lohn und die Früchte, die er einsammelt, sind Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Welche Freude erwartet beide zugleich, den, der pflanzt und den, der erntet? Ihr kennt den Spruch, der eine pflanzt und ein anderer erntet. Das ist wahr. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, was ihr vorher nicht selbst erarbeitet habt. Aber andere hatten diese Arbeit schon getan und ihr werdet nun die Ernte einbringen. Das sagt er den Jüngern im Blick auf die Zukunft. Das sagt er nicht nur diesen 12 vor Ort, sondern das sagt er den Menschen, die dem Ruf folgen bis heute, bis zum heutigen Tag. Und dann denke ich, wow, wir können Jesus speisen. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und seine Werke vollende. Wann hast du und ich das letzte Mal gesagt, am Morgen, wenn wir aufgestanden sind, was will eigentlich Gott, dass ich an dem Tag tue? Was ist das, was sein Plan für mein Leben ist? Wo habe ich die Möglichkeit, den Menschen einen Segen zu sein, ihnen ein Wort der Ermutigung zu geben, sie vielleicht zu stärken, zu stützen, meinen Auftrag in der Gesellschaft wahrzunehmen? Manchmal ist ein Arztbesuch lästig. Wir würden gern dafür beten, dass wir nicht Krankheit mit uns rumschleppen. Aber vielleicht nutzt ja auch Gott diese Gelegenheit, den Besuch beim Arzt, um vielleicht einen alten Bekannten im Wartezimmer zu treffen, dem es vielleicht noch schlimmer geht wie dir, und dem Wort der Ermutigung zu geben. Oder den Arzt damit zu konfrontieren, ich weiß, meine Diagnose sieht schlecht aus, aber mein Vertrauen setze ich auf Gott. Was für Hammermöglichkeiten kann Gott und will Gott uns schenken? Und wo bin ich und wo bist du an dem Punkt, dass sie sagen, ich will den Willen Gottes tun? Jesus sagt, ich habe euch ausgesandt zu ernten, was ihr vorher nicht selbst erarbeitet habt. Andere hatten diese Arbeit schon getan und ihr werdet nun die Ernte einbringen. Das hat auch was mit zu tun. Das geschieht auch nicht. Hey, es wäre echt nett. Der eine oder andere wird sie meine Ernte stellen und wir könnten mitunter, wenn's euch danach ist und ihr so das Gefühl habt, ich lieb euch, dass er dann euch in meine Ernte stellt. Nein, ihr werdet meine Ernte einbringen. Der Wille Gottes, und jetzt möchte ich einen dreistufigen Willen Gottes sagen. Der Wille Gottes in dreistufiger Form heißt, erste Stufe, Gottes Wille für die Schöpfung ist Existenz. Er hat, was im Nichts war, ins Dasein gerufen. Das war der erste Wille, dass Gott etwas in Existenz ruft. Er sprach und es wurde. Die zweite Stufe ist, Gottes Wille für alle Menschen ist Errettung. Und solange dieser Job nicht getan ist, dass alle Menschen die frohe Botschaft gehört haben, haben wir diesen Willen noch nicht erfüllt. Gut, der eine sagt, ich bin dafür nicht berufen, nach Hongkong oder nach Afrika oder sonst wohin zu gehen, um irgendwie den Menschen von Jesus zu erzählen. Und trotzdem steht über allem, was du und ich jeden Tag tun, der Wille Gottes für alle Menschen ist Errettung. Ist so. Können wir nicht wegleugnen, nicht wegdiskutieren. Und alles andere, was du in deinem Leben jetzt erstmal als Priorität setzt, ist Nebenschauplatz. Und es wirkt so, als würdest du das Geschenkpapier wichtiger ansehen wie das Geschenk. Dritte Stufe ist Gottes Wille für alle, die an ihn glauben, ist Heiligung. Heiligung heißt, ich habe mich gerade vorgestern unterhalten mit einem Mann, der mich gefragt, David, wie ist denn das eigentlich mit der Feuertaufe? Und ich weiß, dass es begeisternd klingt, wenn Jesus sagt, oder wenn Johannes sagt, nach mir kommt einer, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und dann denken wir, ja, getauft sein im Heiligen Geist klingt ja schon sehr gut, aber die Feuertaufe, das muss ja nochmal ein extra Kick sein. Nein, Feuer hat was damit zu tun, dass Dinge aufgezehrt und verzehrt werden, die Gott nicht ehren. Die sollen weggenommen werden. Heiligung bedeutet nicht, dass, ah, Gott liebt mich ja so, wie ich bin, am besten ich bleib gerade so. Nein, sondern Gott liebt dich und mich so, wie ich bin, aber ich lass mich auf den Prozess ein, mich zu verändern, anders zu werden. Damit sich was bei dir verändert, musst du was anders machen. Ist so. Ganz klassische, klare Sache. Wenn einer sagt, ich leide an Übergewicht, muss er was anders machen. Wenn einer sagt, ich habe zu wenig Zeit, dann muss ich für, was weiß ich, Bibel lesen, fürs Lernen in der Schule, dann muss ich was anders machen. Dann muss ich meine Gewohnheiten, was vielleicht Internet, Fernsehkonsum angeht, anders machen. Damit du ein anderes Ergebnis hast, musst du was anders machen. Ein Bauer, der sich drüber ärgert und sagt, das ist total blöd, ich krieg immer nur Weizen als Ernte. Ich wünschte so sehr, ich würde mal Mais oder Hafer oder irgendwas Gesundes, Grünkern. Dann muss der was anders machen als bisher. Und wenn du dich wunderst, warum du nie eine Ernte bekommen hast, musst du was anders machen und dein persönliches Glaubensfeld bestellen. Das geschieht nicht einfach. Auch nicht, wenn du noch so viel betest, Herr, es wäre so cool, wenn mein Feld hier so denn da und aufwachsen und sprießen und Herr, ich such dich. Nee, das ist die knallharte Wahrheit. Du musst mal was anders machen. Bestell dein Feld. Wenn wir uns den Landkreis Darmstadt-Dieburg als unser Feld ansehen, dann müssen wir was anders machen. Wir müssen es bestellen, wenn wir sehen wollen, dass als Frucht Menschen entstehen sollen. Menschen, nicht die jetzt, weil wir sagen, unsere Gemeinde ist die Gemeinde und da müssen sie alle hinkommen, aber ich mag mal mit ganz vielen Menschen im Himmel
die Ewigkeit verbringen. Die sollen aus der katholischen Ecke, aus der evangelischen Ecke, aus welcher Ecke auch immer kommen, von den ganzen Freikirchen, Isten, Bisten, Tisten und sonst woher. Aber ich möchte dran teilhaben, mitwirken, dass wir da eine Ernte einfahren. Dritte Stufe war, Gottes Willen für alle, die an ihn glauben, ist Heiligung.
Ich bete und hoffe, dass wir als Gospelhaus Babenhausen uns nicht vom Teufel einlullen lassen, sondern dass wir seinen Willen tun. Früchte bringen, die er genießen kann, die ihn speisen, unser Leben als lebendiges Opfer ihm darlegen und sagen, gemäß Jesaja 6, Vers 8, als Jesaja sagte, ich hörte den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, Herr, irgendjemand anderes. Nee, das war Mose, der gesagt hat, ich kann's nicht. Kann jemand anderer für mich sprechen? Und Gott sagte, also, dann nimm halt Aaron mit rein. Nein, Jesaja war begeistert und der hörte, wen soll ich senden? Wer wird für mich gehen? Und Jesaja rief, ich? Ich will gehen. Jesaja, der Mensch, der das fünfte Evangelium geschrieben hat, lest mal Jesaja 53, wird, Augustinus sagt, es ist das fünfte Evangelium. Römer 12, Vers 1, und damit will ich schließen mit den Versen. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist, was ihn freut und was seinem Willen vollkommen entspricht. Gott ist, Punkt 1, letzter von diesen zwei Versen, Gott ist barmherzig, so barmherzig, immer wieder neu geht er seinem Volk nach und wirbt um sein Königreich. Er ist barmherzig und doch fordert er uns heraus, dass wir unser Leben ihm ganz geben. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das sind eigentlich die Worte, die aus Gottes Mund kommen. Er fordert uns heraus, dass wir ihm unser Leben ganz zur Verfügung stellen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Oh, Opfer tut echt weh. Ihr wisst ja, wenn wir so manchmal Geld einsammeln, dann nennen wir das, wir geben's Opfer durch. Aber das ist meist kein Opfer, sondern es ist, wenn denn, maximal eine Kollekte. Eine Kollekte tut nicht weh. Aber ein Opfer, das tut weh. Weil wenn ich weiß, dass ich in der Zeit etwas für Gott mache, dann habe ich nicht andere Zeiten, um was weiß ich was zu machen. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und dann, wir sollen uns nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt orientieren. Wisst ihr, die größte Schwierigkeit, das größte Problem vom jüdischen Volk war immer, sie wollten so sein wie die Leute um sie herum. Die wollten, dass sie so wie die Philister und die Ammoniter und die Jebusiter und die Periphiter und wie sie alle hießen, die wollten so sein wie die kulturelle Gesellschaft um sie herum. Und Paulus ermutigt uns und sagt, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Eine Veränderung meiner Denke, was anders machen wie bisher, um andere Ergebnisse zu bekommen.
Und dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das Gute. Es ist das, was ihn freut und was seinem Willen vollkommen entspringt. Wisst ihr, was mich so begeistert an Gottes Botschaft überhaupt, das ist, ich meine, vielleicht mag es jetzt für den einen oder anderen total befremdlich sein. Oh, so haben wir ja Gott noch nie gehört. Was predigt da unser Prediger? Das ist keine Empfehlung für die nächsten 4 Jahre. Ich weiß es nicht. Aber ich will euch nur sagen, wenn ich, so wie ich Gott die letzten 25 Jahre kennengelernt habe, seit ich ihm nachfolge, habe ich festgestellt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugetan. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugetan. Ich stell fest, ich habe die kühnsten Träume gehabt, was ich eigentlich mal alles haben möchte, inklusive einem amerikanischen Auto. Und dann denke ich, ich bin echt überwältigend begeistert, wie Gott selbst so Kleinigkeiten einem irgendwie wie in den Weg wirft und sagt, weißt du, ich habe doch Spaß dran, wenn du Dinge, die dich freuen, wenn du die auch hast. Aber ich weiß, dass zwischen dem, wo ich's gern gehabt hätte und dem, wo Dinge dann ins Dasein kamen, dass mitunter einfach 2-3 Wochen ins Land ziehen. Vielleicht auch 20-30 Wochen. Vielleicht auch 2 oder 3 Jahre. Und vielleicht noch länger. Aber das ist doch nichts im Vergleich zu der Ewigkeit. Drum möchte ich euch alles als Appell nochmal hineinrufen und dann bin ich auch schon fertig. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugetan. Amen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du eine Sehnsucht danach hast, dass wir in deinen Willen hineinkommen, dass wir Menschen nicht religiös zutexten. Jesus, wir wollen nicht Menschen sein aus einer anderen Zeit oder anderen Welt, aber wir wollen anders sein. Nämlich mit einem Frieden, mit einer Gewissheit, ja, mit einer glühenden Leidenschaft für dich. Und dass, wenn wir im Gespräch mit Menschen sind, sie an uns den Frieden Gottes spüren, die Kraft des Heiligen Geistes in uns und unserem Leben sichtbar wird und wir einen Unterschied machen in der Gesellschaft. Ja, wir wollen nicht die normalen Menschen sein, die nicht auffallen, sondern wir wollen auffallen auf eine positive Weise. Und das soll dir echt Speise sein, Jesus. Ich bete, dass ich für dich nicht zum Kotzen bin, sondern dass ich dir Speise bin. Und ich bete dich, dass wir als Zuhörerschaft, als Menschen, die wir unter deinem Wort jetzt sind, nicht zum Kotzen sind, sondern zur Speise. In Jesu Namen. Amen.